Ja, hallo Gaia.
Hi.
Dezember 2015 auf Gomera. Du bist für ein paar Tage hier, 2 Wochen oder so, ich weiß nicht genau. Was hat dich hingezogen? Das angenehme Wetter um die Jahreszeit oder die schöne Insel oder die Erinnerung daran, dass du hier mal gelebt hast oder die Menschen Satsang zu geben oder alles zusammen?
Tja, gute Frage. Ja, alles zusammen. Eigentlich wollte ich schon im Juni hier sein und hatte auch schon was gebucht. Und dann habe ich einen Termin im Juni gehabt in Deutschland, den ich komplett übersehen hatte. Und zufällig ist es mir dann aufgefallen und dann habe ich diese ganze Gomera-Reise wieder storniert. Hatte aber den Flug schon gebucht und den Flug dann umzubuchen war dann, hat noch mal ein bisschen was gekostet, aber dann musste ich ihn nicht ganz verfallen lassen und ich wusste gar nicht, wann ich es machen sollte und dann habe ich ihn einfach mal auf den Dezember gelegt und wie das dann so manchmal ist, war es genau die richtige Entscheidung, weil es hatte jetzt gerade einen Umzug hinter mir und dann tut mal so eine Erholung hier auf der Insel ganz gut und ja, jetzt habe ich meine Freunde hier und in Deutschland ist es ja auch nicht mehr so schönes Wetter. Und gedacht, 2 Wochen schönes Wetter und Satsang hier auf der Insel. Wunderbar. Das zieht mich dann so hierher.
Du hast deinen Satsang schon erwähnt. Du schreibst zum Beispiel auf deiner Homepage, dass alles schon da ist, quasi immer. Also Glück und Friede und andererseits bietest du aber auch sowas wie eine Technik an mit Somatic
Experiencing.
Wie passt das zusammen? Also offenbart sich eigentlich im Satsang nicht sowieso, was hier ist schon. Also ist das nicht immer sowieso schon perfekt?
Das sind verschiedene Ebenen, würde ich mal so sagen. Und der Friede oder die Stille oder das, was du wirklich schon bist, ist natürlich jetzt schon längst hier. Und das durfte ich ja schon vor vielen Jahren erkennen. Und auch erkennen, dass es dafür gar nichts zu tun gibt, außer es zu bemerken. Und dass man es bemerkt, dafür gibt es auch nichts zu tun. Das ist, so wie ich es erlebe, reine Glückssache und irgendwelche Erkenntnisse bringen einen dann dazu. Und auf diesen Frieden oder auf das, was hier ist oder was hier bleibt, auf das weise ich im Satsang hin. Das ist die Natur von uns allen. Und dort zu ruhen mit der Aufmerksamkeit kann einfach wundervolle Erfahrungen hervorbringen. Aber um die Erfahrung geht es letztendlich gar nicht. Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja eigentlich das, was wir als Menschen gerne haben. Friedvolle, angenehme Erfahrungen. Und das Gewahrsein oder das Bewusstsein über das, was ich dann wirklich bin, erzeugt dieses innere Glück. Satchit Ananda ist ja die Sanskrit-Aussage. Ne? Bewusstsein über das, was bleibt oder ewig ist Glückseligkeit. Nun halte ich ja schon seit einigen Jahren auch Satsangs und habe gesehen, dass es Menschen gibt, die das ganz schnell entdecken, sozusagen direkt erwachen in ihre wahre Natur. Und nach diesem Erwachen, sage ich einfach mal, geschieht dann sowas wie eine Wiedergeburt in etwas anderes, in irgendeine Realität, die anstrengend oder anspannend ist. Und ich habe mich gefragt, was ist das denn überhaupt? Warum passiert das? Und ich konnte dann irgendwann erkennen, dass es daran liegt, dass Nervensysteme traumatisiert sind und irgendwie durch irgendwas, durch diesen Input, der hier kommt, eine Information aufnimmt, die dem Nervensystem die Information gibt, hier ist eine Bedrohung. Und dann passiert der automatische Mechanismus, sich bereit zu machen für die Flucht oder den Kampf. Und wenn diese Aktivität im Gange ist, dann ist es eigentlich wirklich schwer, in Meditation zu sein, also im Bewusstsein dessen, wer ich wirklich bin. Weil dann scheint auf einmal das Überleben in Gefahr zu sein von diesem Organismus, und der handelt. So bin ich dann dazu gekommen, Somatic Experiencing Sessions mal auszuprobieren. Und das hat mich sehr beeindruckt, und so bin ich dann dazu gekommen, da auch mich ausbilden zu lassen.
Wenn der Körper in so einen Modus fällt, dass er so in Anspannung kommt, Gefahr wittert, ist das immer bewusst, oder was nimmt man wahr? Nimmt man nur die Körperreaktion wahr, oder nimmt man bewusst Angst wahr? Oder?
Es ist meistens eine Angst, die man wahrnimmt. Und was der Auslöser ist, das kann man gar nicht wirklich sagen. Es ist ziemlich klar, dass all unsere Organismen, also alle Menschen sozusagen, Trauma erlebt haben. Allein schon die Geburt war lebensgefährlich, kann man sagen. Eine bedrohliche Situation. Und wir haben im Laufe unseres Lebens vielleicht Unfälle gehabt oder sonstige Ereignisse, Liebesentzug der Eltern oder einfach so viel. Und immer wenn diese Situation passiert, sind ja verschiedene Informationen hier. Das können Gerüche sein, es können Farben sein, es können Musik sein, es können Stimmlagen sein und so weiter und so fort. Und eins dieser Dinge kann hier in meinem Bewusstsein auftauchen und kann diesem Organismus das Signal geben, was er damals schon abgespeichert hat: oh, Gefahr. Und wenn der Organismus nicht bemerken kann, woher kommt die Gefahr, er bemerkt sie nur, dass irgendeine Bedrohung da ist, versucht er sofort in die Handlung zu gehen. Das heißt, er macht sich bereit für den Kampf oder die Flucht. Und wenn beides nicht geht, dann kommt dieser Mechanismus, sich totzustellen, also einfach so zu tun, als soll mich die Bedrohung nicht sehen oder die Gefahr. Und in diesen Momenten ist es wirklich nicht angenehm, hier zu sein. Das heißt, es geht eigentlich dann wieder wie im Satsang darum, das Hier und Jetzt zu erkennen und Hier und Jetzt zu bemerken und zu erforschen, wirklich zu gucken, ist jetzt hier gerade irgendeine Bedrohung wirklich da? Also wirklich, dass die Sinne wieder wach werden und wir gucken können, ob hier jetzt gerade in diesem unmittelbaren Moment eine Bedrohung ist. Und wenn das System dann bemerkt, dass keine da ist, dann kann man mal durchatmen, kann wieder hier verweilen. Also es ist nicht das, was ich bin, ist nicht traumatisiert, sondern das der Organismus.
Was aber in dem Moment dann im Vordergrund steht oder im Vordergrund wahrgenommen wird.
Genau, es kann zum Beispiel sein, dass eine Tiefenentspannung schon traumatisierend werden kann. Oder was wir ja im Satsang häufig erleben können, wenn die Aufmerksamkeit auf das kommt, was ich wirklich bin, dass das erkannt wird als eine unheimliche Weite. Und in dieser Weite und in dieser Stille, da gibt es nichts, was einen führt oder was einen hält oder erstmal. So, das kann dann sein, dass diese Erfahrung dieser riesengroßen Weite tatsächlich das Gefühl gibt, oh, das ist mir too much, das ist mir viel zu viel. Ich habe gar keine Orientierung hier. Und unser Organismus hier hat ganz gerne Orientierung, ist ganz gerne handlungsfähig, hat gerne Kontrolle.
Dann kann quasi ein Öffnen eben nicht nur Glückseligkeit bedeuten, sondern auch eben, was als negativ wahrgenommen wird, nämlich Haltlosigkeit oder sowas.
Das kann es bewirken. Und dann dafür bin ich so froh, dass ich diese Trainings gemacht habe und auch immer mich weiter fortbilden lasse in dieser Traumaarbeit, die Zeichen zu lesen, die mir dann ein Organismus gibt. Und darauf eingehen zu können, also den Menschen, die dann in eine Erfahrung kommen oder in eine Art von Traumatisierung, ihnen da jetzt begleitend zur Verfügung zu stehen und immer wieder zu zeigen, dass es okay ist, ja, indem sie sich selbst abchecken und merken, es funktioniert alles noch, ja? Das Herz schlägt, Verdauung, ich bin hier, Atmung, alles funktioniert, auch wenn das System schon so einfriert, dass nichts mehr, am besten nichts mehr passiert. Und die Zeichen zu lesen, das ist wichtig. In meiner Erfahrung zumindest. Und da freue ich mich, dass ich das gelernt habe.
Ist es aber auch nicht so, dass im Erkennen von dem, dass da auch Heilung passiert, dass das eigentlich Heilung ist?
Absolut, absolut. Es kommt aber auch natürlich darauf an, inwieweit sind unsere Organismen gefestigt. Und natürlich, dass das, was ich bin, oder du bist, oder die wahre Natur von mir aus, das ist absolut heil. Und damit in Verbindung zu sein, bewusst in Verbindung zu sein, ist ein sehr... Das kann eine sehr heilsame Erfahrung sein und ist es für die meisten Menschen auch. Und ich spreche auch nicht von allen Menschen. Für die meisten Menschen ist das eine sehr heilsame Erfahrung. Aber für Menschen, die zum Beispiel mit sehr frühen Trauma zu tun haben, kann das erstmal auch schockierend sein. Aber das, was ich bin, das ist für meinen Organismus eine super Ressource, weil das, da kann ich mich drauf verlassen. Das ist immer hier, so ähnlich wie der Boden, ne, der immer hier ist. Und diese Ressourcen zu entdecken, ist das sehr heilsam.
Das, was ich bin, wird aber auch wahrgenommen. Aber du hast am Anfang gesagt, es geht nicht um die Wahrnehmungen.
Das, was ich bin, wird nicht wirklich wahrgenommen. Hier ist es sehr tricky mit den Worten. Die Aufmerksamkeit kann in Verbindung gehen mit dem, was ich bin. Satsang. Ja. Satsang heißt verbunden mit der Wahrheit. Die Aufmerksamkeit verbindet sich mit dem, was ich bin. Und das erzeugt Erfahrungen. Das kann dann diese Erfahrung von Erleichterung, kann aber auch die Erfahrung von Angst, es kann aber auch die Erfahrung von Frieden, es kann viele Erfahrungen hervorbringen. Aber das, was ich wirklich bin, ist keine Erfahrung, weil das sonst wäre es was, was kommt und geht. Sonst wäre es manchmal nicht da.
Wenn man das von der psychologischen Seite beschreiben wollte, könnte man sagen, das ist der Wegfall von Identifikation.
Ja, man könnte sagen, das, was ich bin, ist absolut frei von Identifikation. Das ist frei von allem. Es ist vollkommen unabhängig. Es hat also mit allem, was passiert, geht das, was ich bin, nicht mit. Es verändert sich nicht dadurch. Und Identifikation ist etwas Überlebenswichtiges für den Organismus. Der Organismus, der braucht irgendetwas, was sich mit ihm identifiziert, damit dieses Überleben stattfinden kann. So, man könnte sogar sagen, es ist das, was ich bin, was sich damit identifiziert, aber es ist frei davon. Hier ist es wirklich tricky mit den Worten. Ne?
Ja, vielleicht müssen wir bei der Identifikation unterscheiden. Also, ich meinte eigentlich jetzt die Identifikation mit dem Ich-Gedanken. Also, dass das, was erlebt wird, gefühlt wird, gedacht wird, so eingeordnet wird, ich denke das, ich fühle das. Also das meine ich eigentlich mit Identifikation.
Ja, oder es ist mein Denken, mein Gefühl, mein Empfinden, mein Körper. Ja. Das ist diese Identifikation ist eine Überlebensfunktion. Und dann kann gesehen werden, dass es wirklich nur das ist. Ist nicht. Wir können ja hier genau hinschauen, ja, und sehen, wenn wir die Gedanken, die jetzt hier sind, mal untersuchen, ob es meine sind oder die Empfindungen oder die Erfahrungen hier, dann können wir eigentlich schlecht wirklich sagen, dass es meine Erfahrung ist. Ne? Weil dafür müsste ich ja sowieso wissen, wer bin ich. Und hier ist das Erleben so, dass die Erfahrung, die hier ist, die ist einfach da. Es ist nicht meine Erfahrung. Es ist Erfahrung. Es sind Gedanken. Es sind Gefühle. Man könnte jetzt sagen, da sind andere Gefühle. Oder da werden andere Gedanken wahrgenommen. Oder andere Gefühle wahrgenommen. Aber trotzdem sind es weder deine noch meine. Wir sprechen so. Ne? Es ist eine Gewohnheit. Meins und deins.
Ich bekomme es nicht ganz klar, was du sagst. Mit Identifikation ist auf der einen Seite ein Überlebensmechanismus, aber Überleben ist ja nicht von Identifikation abhängig. Also das Leben passiert gerade richtig schön fließend, wenn ich nicht denke, ich mache das und ich bin das.
Um zu bemerken, was tut mir gut und was schadet mir, muss es irgendwie die Identifikation mit diesem Organismus geben. Sonst könnte ich nicht bemerken, dass da jetzt gerade irgendwie was Bedrohliches auf mich zukommt, ein Auto von mir aus oder so. Oder irgendein Verrückter, der mich gerade irgendwie ermorden will oder sowas. So, wenn die Identifikation mit diesem Organismus nicht wirklich da wäre, dann hätte ich nicht wirklich die Kapazität, mich davor zu schützen. Von daher ist diese Identifikation mit diesem Organismus überlebenswichtig, weil dann kommt eine Gefahr auf mich zu und ich kann entweder ausweichen oder das System bemerkt dann, haha, da will irgendwas mich bedrohen und ich kann handeln. Wenn ich natürlich glaube, dass alles von mir abhängt, oder also meine, es sind meine Gedanken, ich muss alles unter Kontrolle haben, dann, und das passiert ja häufig, dann ist es ein sehr, wie du schon gesagt hast, eher anspannend, ja, dann läuft nicht alles so im Flow.
Also ich kann es halt jetzt nur aus der Erfahrung beschreiben. Ich habe Stunden und Tage auch schon gehabt, da ist irgendwie der Ich-Gedanke weggefallen, da ist einfach nur das Leben geflossen. Mhm. Das war also wahnsinnig schön. Da war alles wie sonst, ich habe das Gleiche gemacht, Gleiche gesagt, aber da war nicht der Gedanke, ich mache das. Mhm. Aber andererseits, was du jetzt beschreibst als Identifikation, es war ganz klar, dass das Bewusstsein hier in diesem Körper verankert war, mhm, und das Bewusstsein sich um diesen Körper kümmerte und um Gefahr abgewehrt hätte oder so. Aber das würde ich eigentlich nicht als Identifikation bezeichnen, sondern das war überhaupt nicht in Frage gestellt. Da kam überhaupt kein fragender Gedanke dazu. Das war selbstverständlich, das war einfach gegeben.
Ja, es ist gut, dass wir das mal so ein bisschen besprechen, finde auch. Das ist gut, dass du das nicht einfach so abnickst und als eine Antwort nimmst, sondern dass wir es wirklich klären und dass wir sehen können, sind letztendlich immer die Definitionen, die sie ausmachen. Und ja, ich kenne die Erfahrung, die du beschreibst, sehr gut. Die ist sehr häufig bei mir auch da, dass sie einfach ein Ablauf ist, der wird bemerkt. Keiner da, der das hier jetzt irgendwie machen muss. Einfach nur sein.
Nochmal zu deiner Anfangsbemerkung, es geht nicht um die Erfahrungen, dann kommt bei mir direkt die Frage, ja, worum geht's denn?
Ja, wenn ich sage, es geht nicht um die Erfahrungen, dann meine ich eher, wir können diese Glückseligkeitserfahrung haben, im Erkennen, wer wir sind, im Erkennen, frei zu sein, zu Hause zu sein, endloser Frieden zu sein, das kann eine Glückseligkeitserfahrung hervorbringen. Und dann kann es sein, dass wir, und das ist so menschlich, dieser Erfahrung hinterherrennen und dann diese Idee immer wieder haben, ach, jetzt bin ich wieder rausgefahren aus mir jetzt oder aus meiner wahren Natur, was überhaupt nicht geht. Es ist eine Erfahrung, die sich verändert hat. Ich weiß nicht wirklich, um was es geht. Ich liebe die Erfahrung von Frieden. Und es ist eine Erfahrung, die ich sehr gerne habe. Aber ich habe aufgehört, oder das hat aufgehört, nicht ich habe aufgehört, es hat aufgehört, dieser Erfahrung auf Teufel komm raus hinterherzulaufen. Es gab in meinem Leben den Punkt, wo ich merkte, ich bin immer noch so irgendwie einem letzten fehlenden Puzzleteil hinterhergerannt, weil ich gedacht habe, so diese Erfahrung von Frieden oder Glückseligkeit, die muss permanent sein. Und das hat mir immer wieder das Gefühl gegeben, es gibt doch noch irgendwas zu tun. Es muss noch irgendwas tiefer erkannt werden. So, man kann sagen, es hat mich wieder auf die Suche gebracht. Und es gab dann die Erkenntnis, und die hat mich glücklicherweise nicht mehr verlassen, zu sehen, es reicht vollkommen, aber es wenn die, diese Glückseligkeit jetzt im Moment hier ist. Weil ich habe nur diese jetzige Erfahrung, keine andere. So, dann ist irgendwas weggefallen, diese Idee, dass das in der ganzen Vergangenheit hätte da sein müssen. Das war mir nur gar nicht so klar, dass ich eigentlich, wenn ich sage, Mensch, das muss immer hier sein, mich auf die Vergangenheit beziehe, und die ist ja überhaupt nicht mehr zu verändern. Die Vergangenheit ist ja vergangen. Hier und jetzt ist es da, und was gleich ist, das habe ich nicht im Griff. Ich habe bemerkt, dass eine Gefahr dann besteht, sich zu distanzieren vom Körper oder zu dissoziieren in so einem Pseudo-Bewusstsein. Und dann ist dieser Körper eigentlich gar nicht mehr richtig hier, nicht mehr richtig handlungsfähig. Und gerade die Verbindung ist das, was mir im Moment gerade Spaß macht, das zu erforschen und das kann vertieft werden tatsächlich. Also immer mehr und mehr stille Lebendigkeit. Es klingt so komisch, aber das ist sich in dem ganzen Organismus etabliert.
Also, dass der Körper mehr mit in der Erfahrung drin ist.
Ja. Der muss nicht verneint werden oder ignoriert werden oder als Illusion abgetan werden. Sondern das Mensch, damit haben wir zu tun, letztendlich, ja. Mit dem, was ich wirklich bin, habe ich ja nichts zu tun, sozusagen. Das ist ja nicht meine Erfahrung. Oder es ist nicht eine Erfahrung, die mir Schwierigkeiten macht. Sondern das, womit wir sozusagen zu tun haben, sind die Illusionen. Ne? Das ist ja die wirkliche Erfahrung, ist die Illusion. Weil das, was ich wirklich bin, ist ja vollkommen frei von Erfahrung. Also ich kann zwar sagen, und das stimmt auch, ja, die Wand ist eigentlich eine Illusion und der Körper ist eine Illusion, aber wenn der Kopf gegen die Wand haut, beides ist eine Illusion, dann tut's weh.
Das ist dann auch eine Illusion, aber nicht eine, die man unbedingt gern hat.
Genau.
Aber du erlebst wahrscheinlich auch Momente, wo eben keine Glückseligkeit ist, wo vielleicht Unwohlsein ist oder Angst, ja, oder irgendwas. Mhm. Wie ist es dann für dich?
Ja, dann ist es Unwohl und Angst.
Und dann ist auch nicht das Gefühl, also nicht der Gedanke, das sollte aber jetzt nicht sein oder muss das jetzt sein oder das darf auch da sein. Oder?
Das taucht auch auf. Und das scheint mein Glück zu sein, dass dann ziemlich schnell gesehen wird, was es verursacht. Und dass das gesehen wird, verändert die Art der Aufmerksamkeit. Das heißt, dann darf die Aufmerksamkeit ganz schnell wieder zur Ressource gehen, zu dem, was dem System gut tut. Angst ist ja zukunftsorientiert. Ich habe ja Angst vor etwas, was gleich passieren könnte. Und wenn die Aufmerksamkeit wieder zum direkten Erfahren hier kommt, dann kann ja immer wieder bemerkt werden, ach ja, hier ist es in Ordnung, hier ist keine Gefahr.
Unterscheidest du zwischen Angst und Furcht, weil du gerade eben Angst so definiert hast, dass es immer was mit Zukunft zu tun hat, Angst vor etwas in der Zukunft, aber Furcht kann doch auch jetzt hier im Moment passieren. Also, wenn es einen realen Anlass gibt.
Wie unterscheidest du denn Angst und Furcht?
Ja, also ich unterscheide es eigentlich nicht so bewusst, aber eben, ich kann zum Beispiel mir ausmalen, die Wirtschaft kann zusammenbrechen, das Geld nichts mehr wert sein, oh, und wie schlimm wird das sein und was und wie wird man dann genug zu essen bekommen und so.
Ja, das ist, wir haben gerade das Glück, dass wir beide nicht so viel Geld haben.
Ja, aber viel Hunger. Das kann sich ja auch ändern. Ja, und dann gibt es was Reales, wenn hier auf einmal eine Schlange übers Bett kriechen würde, was nicht möglich ist, weil wir auf Gomera sind, es keine gibt, aber immerhin, wir wären in einem Land, wo das möglich wäre.
Ja.
Und das könnte gut eine giftige Schlange sein, die da irgendwo aus einer Ecke gekommen ist. Das wäre doch dann was Reales, was auch wirklich da ist.
Ja. Ja, genau, schön diese Unterscheidung. Genau. Dann ist nämlich eine Handlungsfähigkeit da. Ja. Ich sehe die Schlange oder was weiß ich und kann gehen. Oder kann in den Todstellreflex gehen. Oder kann was immer ja,
nur das Kissen ist, hinter dir nehmen und dich damit schützen oder die Abwehr.
Irgendwas machen.
Irgendwas wird passieren irgendwas oder aufspringen.
Ja.
Und,
ja.
Ja.
Und dann kann ich mich im Nachhinein eigentlich erst so wirklich fürchten. Ne? Also da ist eine Bedrohung, dann passiert irgendwie eine Handlung, Kampf, Flucht oder eben das Todstellen. Und dann, wenn ich die Aktion überlebt habe, dann kann ich mir quasi gedacht, Mensch, was hätte da alles passieren können? Dann kann ich mich davor fürchten, dass es gleich wieder passiert oder dass es mir wird. Ich muss jetzt aufpassen, ich kann gar nicht mehr nach Indien gehen, wo es Schlangen gibt, oder nach Australien oder sonst was. Am besten. So, dann, wenn man so dann in diesem Denken gefangen ist, dann hat man natürlich keine Lebendigkeit mehr. Und es erstarrt. Also Angst ist ja auch, unser ganzer Organismus, der kommt ja so auf die Welt, wenn er gesund ist. Und kann das eben alles empfinden, ne? Angst und Wut und Traurigkeit und Erkennen. Das gehört ja zur Grundausstattung.
Aber ist es nicht im gewissen Maße auch eine Hilfe zum Überleben, jetzt für den einzelnen Menschen oder aber auch für die ganze Spezies, dass man eben eine abstrakte Gefahr einordnen kann im Kopf und bestimmte Maßnahmen treffen kann, die dann aber auch wirklich hilfreich sind. Also wenn ich zum Beispiel in der Gegend lebe, wo es abends gefährlich draußen ist, weil, was weiß ich, Menschen rumlaufen, die andere überfallen, dann ist das jetzt nicht konkret, wenn ich nicht gerade abends draußen bin, aber es kann bei mir die Überlegung auslösen, gehst du mal besser abends nicht raus. Also das quasi kann auch das Abstrahieren, kann auch ja, das Überleben retten oder helfen.
Absolut, ja, ja. Absolut, da stimme ich vollkommen zu. Und ja, ich würde mich also jetzt auch nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss, quasi diesen Gefahren aussetzen. Ist ja hier, was haben wir hier, den schönen Atlantik bei Playa Maria.
Ja.
Es ist wunderbar, im Atlantik zu schwimmen, aber an manchen Tagen ist es besser, das Risiko nicht einzugehen.
Ja, es gibt einen Strand, wo, also ich weiß nicht, früher, wie ich öfters hier war, war fast jede Saison ist da jemand ertrunken. Ne?
Ja, ja. Genau, das ist so eine Playa Inglés da vorne. Und sehr gefährliches Strömung, die da passieren kann. Felsen, die man nicht sieht, die im Wasser sind. Und wenn da eine bestimmte Stärke der Brandung ist und ein bestimmter Wind, dann sagt mir meine innere Angst von mir aus, und ich weiß nicht, was es ist, oder Weisheit, keine andere, lass es mal lieber heute, oder geh noch bis dahin, oder lass dich nur mal so nachspritzen, wenn es zu warm ist. Oder? Da kommt es dann auch auf die Kapazitäten an, wie gut kann man schwimmen, wie viel Lungenvolumen hat man und all sowas. Aber ich habe auch schon die besten Schwimmer echt in Not gesehen.
Aber wahrscheinlich merkt man das auch irgendwie selber, ob man jetzt sich mit einer realen Gefahr beschäftigt und da vielleicht Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Und wenn man sich selber verrückt macht, wie man so sagt, wegen was Abstrakten, was gar nicht aktuell ist.
Ja, genau. Genau, ich könnte mir hier vorstellen, wie möglicherweise, weil es sind ja nun mal vulkanische Inseln, der Vulkan auf La Palma wieder ausbricht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist ja auch nicht mal so klein. Man könnte sagen, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht gleich. Und am besten gehe ich jetzt schon weg von der Insel. Ja, weil wenn das passiert, gibt es hier einen Tsunami und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine unmittelbare Gefahr. Das kann natürlich passieren. Und dann kann ich mir hier jetzt im Moment sagen, bis hierhin habe ich wirklich ein gutes Leben gehabt und auch viel schöne Zeit auf Gomera verbracht. Und das heißt ja nicht mal, dass wenn ein Tsunami kommt, dass es das Ende von meinem Organismus ist. Man kann ja vielleicht noch ein Stück nach oben laufen. Wir können natürlich uns fürchten vor dem Zusammenbruch des Geldsystems und können sagen, okay, ich schaffe mir Vorräte an. Dass das Geldsystem überhaupt noch funktioniert, wundert mich. Für mich ist ein großes Wunder, dass es überhaupt noch funktioniert und dass wir immer noch mit Euro bezahlen können und das in vielen Ländern immer noch anerkannt ist. Ist für mich wirklich ein großes Wunder. Ich hätte schon viel früher gedacht, dass das nicht mehr lange gut geht. Also irgendwie scheint es Mächte zu geben oder Kräfte zu geben, die das aufrechterhalten, dieses Wirtschaftssystem und Geldsystem.
Ja, das Leben ist einfach unvorhersehbar, ne? Mhm. Also in jeder Beziehung. Und es findet Möglichkeiten und Sachen, wo man selber nicht drauf kommen wird. Und also ich finde zum Beispiel, ich kriege es ja nicht so mit, weil ich nicht in Deutschland bin, eben, dass da viele Menschen jetzt hingekommen sind oder hinkommen, Flüchtlinge. Aber irgendwie, dass Veränderungen anstehen, das spüren ja irgendwie alle. Und wenn diese Veränderungen so relativ friedlich gehen, indem Flüchtlinge kommen, ist das eigentlich eine positive Sache, finde ich. Ne? Also ist viel besser als Veränderungen durch Bürgerkrieg oder Aufstände oder Katastrophen. Ne?
Ja. Momentan scheint es ja auch einfach tatsächlich machbar zu sein, die Flüchtlinge aufzunehmen und zumindest erstmal so weit zu versorgen, dass dass da nicht das absolute Chaos ausbricht. Ich kenne allerdings auch nicht so die wirklichen Details dann vor Ort, wie das tatsächlich in so großen Flüchtlingslagern geschieht oder was da wirklich passiert. Ich höre von manchen Menschen, die da organisiert sind, dass sie sagen, boah, die pfeifen alle aus dem letzten Loch, also die Sozialarbeiter, die Therapeuten, die damit zu tun haben. Aber irgendwie geht es ja. Und was ja auch ganz toll ist, finde ich, ist ja jetzt inzwischen in Deutschland auch eine wirklich große Hilfsbereitschaft, die da passiert. Also da freue ich mich insgeheim, dass das passiert.
Ja, und erstaunlich ist auch, wie viele Reserven im Grunde da sind. Ne? Also ich meine, wie die Einheit zustande kam, war es ja auch so, dass quasi auf einmal die Wirtschaft ein Drittel mehr Leute mitversorgen sollte. Und das hat funktioniert. Mhm. Ne? Also mit na, vielleicht einzelnen Engpässen oder so, aber im Großen und Ganzen hat das funktioniert. Und jetzt ist es auch so, also wenn mehr Essen oder Sachen zum Anziehen gefordert sind, die sind da, ne? Also die werden und können irgendwie beschafft werden.
Irgendwie kann es beschafft werden. Ne? Es können ja auch noch Flugzeuge nach Syrien geschickt werden. Das geht ja auch noch. Und das kostet ja auch nicht wenig.
Du meinst jetzt einen Kriegseinsatz?
Ja. Das soll ja jetzt, soweit ich das gehört habe, auch stattfinden. Und von Deutschland finanziert.
Ja, und da fragt man sich eben, ob Gewalt wirklich Frieden schaffen kann. Ne? Also es gibt Leute, die behaupten, auf einen getöteten Terroristen oder islamischen Kämpfer kommen immer 50 Zivilisten. Ne? Und das sind dann dadurch wird natürlich total viel Wut und also Angst und alles Mögliche geschürt, wo dann wieder Menschen Terroristen draus werden. Ne? Also
das weiß ich ja auch nicht genau. Ich bin auch froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Wirklich. Also wirklich, da bin ich froh. Ich wüsste nicht, wie ich entscheiden.
Ja, ich schon. Also ich bin auch total dagegen. Also mir leuchten also die Argumente zum Beispiel von Sarah Wagenknecht von der Linken, die das ablehnen, die leuchten mir total ein. Da sagt mein Herz irgendwie, ja, das stimmt. Aber mehr als alle 4 Jahre da seine Stimme abgeben oder so, viel mehr kann man ja auch nicht. Ne?
Das stimmt, ja.
Selbst wenn man sich politisch engagiert und in eine Partei geht, ist ja, obwohl wenn das viele machen würden, würden sich schon Sachen verändern. Ne?
Naja, ich weiß es auch nicht. Es hat ja auch einen bestimmten Grund, dass die Linken jetzt nicht so viele Wähler haben.
Da ist der Grund, dass die Presse eben so gleichgeschaltet ist für die Interessen des Establishment. Also das ist ja so offensichtlich. Ne? Und das ändert oder das verliert ein bisschen an Gewicht dadurch, dass es eben das Internet gibt, wo es immer andere Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Ne? Man ist nicht mehr auf Tagesschau und so weiter angewiesen. Ne? Und
aber wer erlaubt denn das Internet? Und das frage ich mich manchmal, weil da gibt es ja nun auch Informationen, aber das wird ja auch irgendwie zugelassen, dass diese Informationen dann da zur Verfügung stehen und stimmen die alle uns? Ich weiß es nicht.
Nee, man kann es nicht hundertprozentig wissen, aber bei mir ist relativ eindeutig, dass ich, wenn ich jemand sprechen höre zum Beispiel, also so ein Gefühl da ist, ja, da sagt irgendwas ja bei mir und bei was anderem sagt es nein und bei was anderem sagt es vielleicht wieder nee, das ist mir jetzt zu weitgehend. Also ja.
meine Ausrichtung hat sich ein bisschen geändert. Und ich merke, dass die Menschen, die zu mir kommen, sich freuen können, wenn ihre Aufmerksamkeit auch dahin gerichtet wird, zu dem, was still ist, zu dem, was im Frieden ist. Schon hier und jetzt, ne? Egal ob Waffen eingesetzt werden oder nicht. Und ob Waffengewalt Frieden erzeugen kann oder nicht, ich weiß nicht wirklich, ich kann es nicht wissen. Sieht nicht so aus, ne? Weil in dieser äußeren Welt herrscht wenig Frieden. Aber direkt hier in diesem Moment mit der Welt, die da stattfindet, herrscht Frieden. Und das sehe ich als ein großes Geschenk. Und das ist einfach mein Anliegen, über diesen Frieden, der hier ist, ein Erwachen zu ermöglichen. Ne? Für die Leute, die sich angezogen fühlen. Leider sind es nicht so viele, die dann auch kommen und sich davon angezogen fühlen. Aber immerhin ein paar, und viele von denen Menschen sagen, Mensch, das war das Beste, was mir passiert ist. Ich kann da jetzt drin ruhen. Es gibt auch Menschen, die sagen, Mensch, ich habe dich schon vor 15 Jahren im Satsang gesehen. Ich habe ganz klar erkannt, wer ich bin. Trotzdem geht es mir nicht besser als vorher. Also es gibt beides.
Diese Ausrichtung auf Frieden, kannst du dir was näher beschreiben? Also ist das so ähnlich wie, sagen wir, sich in der Meditation nach innen orientieren? Oder ja, wie kannst du das beschreiben?
Hier gibt es ja Erfahrungen. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt hier die Erfahrung ist von Anspannung oder etwas unangenehm, ja, und mein Organismus hat jetzt dieses Gefühl, nee, hier will ich nicht hin, das will ich nicht erleben. Ich komme hier aber nicht weg aus dieser unangenehmen Erfahrung. Ich kann ja auch nicht immer nur noch laufen, laufen, laufen. Das wird ja auch irgendwann unangenehm. So, dann kann die... Und das ist eine segensreiche Frage, wenn die auftaucht, wer bemerkt denn hier diese Erfahrung? Das ist ja wie ein kurzes Anhalten. Wer bemerkt diese Erfahrung? Unangenehm. Wer bemerkt es? Dann kommt vielleicht die Antwort: Ich. Oder das, was wahrnimmt. So. Und dann kann ich gucken: Okay, ich. Was ist es? Wie ist es? Hier und jetzt, weil hier und jetzt ist ja die Erfahrung, ich bin da, oder irgendetwas ist da, was diese Erfahrung hier bemerkt. Das heißt, ich muss da nicht in so eine Meditation gehen, wo ich quasi abgeschottet bin von irgendetwas Weltlichem. Sondern ich kann direkt mit dem Weltlichen schauen, wer sich über dieses Weltliche bewusst ist, hier und jetzt. Ich. Und dann kann ich gucken, wie ist das, was ich bin? Wer bin ich überhaupt erstmal? Und schon ist die Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet, was absolut still ist und frei. Direkt hier jetzt in diesem Moment. Mit unangenehmen Gefühlen oder Spannungen, die dann auch da sein können. meine, ich kann, selbst wenn ich hier jetzt den Körper durchlokalisiere, fühle ich oder durchchecke, fühle ich Anspannungen teilweise im System, von denen ich nicht weiß, warum sie jetzt gerade da sind oder warum sie da sein müssten. Und trotz dieser Anspannungen kann das bemerkt werden, was vollkommen entspannt ist. So, das würde ich sagen, ist dann der innere Frieden. So mache ich es.
Was du Essenz nennst, ist das das Gleiche, was andere die Quelle nennen oder alles oder die Liebe oder den Kosmos oder Energie?
Das, was ich Essenz nenne, ist das, was jede Energie durchdringt. Das ist auch das, was ich das nenne, was ich wirklich bin. Also das, was ich wirklich bin, in meiner Definition und Essenz ist das Gleiche. Und das Erforschen der Essenz oder dessen, was ich bin, zeigt mir, dass diese Essenz vollkommen im Frieden ist, vollkommen still ist. Aber die Essenz selbst hat überhaupt kein Bedürfnis, still zu sein oder im Frieden zu sein. Oder hat nicht mal ein Erleben, still zu sein, oder weil es eben gar kein Erleben ist. Es ist die Stille selbst. Es ist schwierig zu in Worte zu bringen. Und die Essenz, da fehlt nichts, es ist vollkommen heil. So der Kosmos, weil du den vorher benannt hast, der Kosmos ist eine Energie, eine Erfahrung, die in dem stattfindet. Und die Essenz durchdringt die komplette Energie, oder ist, es durchdringt nicht mal, es bewegt sich ja nicht mal, es ist anwesend. Einfach da. Wo immer Energie ist, ist Essenz.
Die Essenz ist das, wo alles drin auftaucht.
Ja. In meiner Definition. Das ist die Wahrheit. Satz.
Kann man näher oder weiter davon entfernt sein?
Von der Wahrheit oder von der Essenz?
Ja, von beiden.
Man kann überhaupt gar jemals davon entfernt sein. Es kann einem nur so vorkommen. Es kann das Gefühl sein oder die Interpretation. Aber es ist absolut unmöglich, sich irgendwie davon zu entfernen.
Und die Erfahrung, die Erfahrung anscheinend davon entfernt zu sein, ist auch wieder nur Essenz, weil alles ist von Essenz durchdrungen. Also die erscheint auch wieder in der Essenz.
Absolut, ja, absolut. Das ist genau.
Kann man sagen, das Leben spielt einfach gern Verstecken?
Kann man sagen, ja. Das ist ein komisches Spiel, das sagen ja dann auch die Weisen. Das Spiel Lila oder Maya.
Und manche Leute mögen dann Spiel im Spiel, ne? Also. Wie zum Beispiel Fußballspiel.
Ja, genau. Ja. Und nimmst du und ernst. Und prügeln sich, wenn die Gelben gewinnen, die Blauen verlieren oder andersrum. Ich kann mich erinnern, als ich mit Freunden das WM-Finale geschaut habe, das ist ein mir wirklich lieber Freund, während des WM-Finales so unter Spannung stand. Und ich weiß, der weiß, wer er ist. Der hat einen vielen Satz Angst. Und Sanja sind seit, was weiß ich, seit Geburt fast. Er war so angespannt. Er hat in der Halbzeitpause dann unser Wohnzimmer verlassen und ist rausgegangen spazieren. Er konnte es nicht ertragen. Obwohl er darauf gefiebert hat, dass dann Deutschland endlich Weltmeister wird. Aber die Gefahr, dass es nicht passiert ist, war so bedrohlich für ihn, der konnte es nicht ertragen. Und ich sage, hey, das ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel, da spielen Millionäre Fußball. Doch egal. Und trotzdem war es natürlich ein schönes Gefühl, als es dann so war.
Ja, ist das die Identifikation mit dem Volk, mit der Gruppe, mit der Horde oder was auch immer?
Ja, ja, und so eine Wichtigkeit, als wenn irgendwas, als wenn tatsächlich das Überleben davon abhängt. Ja? Und so war es tatsächlich. Mein Freund war auch dann, der wollte auch darüber nicht sprechen. Er wusste, dass es irgendwas Traumatisiertes in seinem Nervensystem, dass das dann so hervorbringt. War peinlich und unangenehm.
Quasi, dass das Trauma oder die verdrängten Gefühle suchen sich ein anderes Erlebnis oder Ereignis, was jetzt passiert, um sich quasi daran Luft zu schaffen oder rauszukommen. Oder
was ja auch gut ist letztendlich, wenn es auf Fußball projiziert wird. Das ist ja besser, als wenn wir es irgendwie auf unsere Lebenspartner projizieren oder so. Ich meine, es kann auch so sein, dass er so ein feinfühliger Mensch ist, der einfach auch spürt, welche Spannung da war. Jetzt hat es Deutschland endlich geschafft, ins Finale zu kommen. Und ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt hier bin. Und wenn ich, was es ist, was ich bin, kann ich dir immer noch nicht sagen.
Aber deine Augen leuchten, das heißt, es ist schön irgendwo.
Ja, das stimmt. Es ist schön, sich dessen bewusst zu sein, ja. Das ist sehr schön.
Ich glaube, ich habe dich zuletzt letzten Sommer getroffen und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass du viel reist und nach Osten reist und ja, interessiert mich eigentlich immer wieder. Ich habe auch gesehen, dass du wieder nach Rumänien reist oder ist das das erste Mal? Oder?
Ich war letztes Jahr, dieses Jahr in Rumänien, in Bukarest. Ja, es war toll. Also auch Rumänien zu erleben, es ist ein wildes Land. Das hat mich so erinnert an so eine Mischung aus Indien, Türkei, Zigeuner, Energie. Also du siehst da noch Leute mit Eselskarren rumfahren und du siehst Hightech. Also ist ja was Indisches auch. Und es gibt viel Armut und es gibt aber auch Reichtum. Der Verkehr ist chaotisch. Und die Menschen sind sehr, sehr herzerfüllt. Sehr herzliche Menschen. Obwohl sie ein schweres Los haben. Mit dieser Unterdrückung, die sie erlebt haben. Und Und obwohl da die Verdienstmöglichkeiten eher gering sind, weil die Menschen einfach nicht viel Geld haben, ist es sehr bereichernd für mich da zu sein. Und auch schön, wie das, wenn es Menschen erkennen, wie sehr es angenommen wird und gewertschätzt wird.
Also auch eine gewisse Offenheit für Satsang, also sonst wärst du ja nicht eingeladen worden, ne?
Genau, genau. Ja, Ion hat mich in Prag erlebt und ist dann irgendwann von Prag nach Bukarest wieder gezogen, weil er Rumäne auch ist und die Liebe hat ihn da hingezogen und sein Sohn. Und dann, nachdem er sich da ein bisschen etabliert hat und da Menschen wieder kennengelernt hat und spirituelle Kreise sich entwickelt haben, dann hat er gesagt, so, kommst du mal her, ich brauche unbedingt mal Satsang. Und so ist es passiert.
Und dann sind aber auch andere gekommen, oder? Also
sind andere Menschen auch gekommen, ja. Ja. Viele haben Somatic Experiencing auch sehr geschätzt und er merkt, dass diese Art von Therapie, sage ich mal, ein komplett anderer Ansatz ist als den sie vorher kannten. Weil es sehr unmittelbar ins direkte Erleben führt. Und da haben also einige auch einzelne Termine genommen. Und überhaupt dieser ganz neue Ansatz, also der war für viele, sowohl beim Somatic Experiencing als auch beim Satsang, nämlich dieser Ansatz, dass hier gar keiner ist, der irgendwas tun könnte, war natürlich erstmal sehr verwirrend, aber dann auf einmal als sehr heilsam empfunden worden. Und ich kann mich noch an manche Gesichter von Therapeuten erinnern, die dann gesagt haben, das ist mir komplett neu, das habe ich noch nie gehört, dass es nichts zu tun gibt.
Aber du gehst wieder hin, du bist wieder eingeladen.
Ich bin wieder eingeladen. Diesmal auch für eine etwas längere Zeit. Und da gibt es also auch das Interesse von Menschen, auch von Therapeuten, ein bisschen mehr zu lernen über die Traumaarbeit. Weil Menschen haben es dann im Satsang, wenn ich mit denen ein bisschen gearbeitet habe, auf einmal direkt gemerkt, wie irgendeine andere Verkörperung stattgefunden hat. Und sie wussten gar nicht, wie das überhaupt passiert. Also da gibt es auch das Interesse, da ein bisschen mehr zu lernen. Essenzheilung ist auch ganz interessant gewesen für viele Menschen. Also da wird es jetzt vielleicht auch Workshops geben, wo man tatsächlich, wo man ein bisschen so ein kleines Training machen kann. Ich meine, ich kann auf keinen Fall Trainings geben in Somatic Experiencing, dazu bin ich gar nicht befugt. Aber ich kann immerhin mal meine Erfahrungen teilen und ein bisschen zeigen, wie die Arbeitsweise, wie das funktioniert.
Wie läuft das sprachlich? Machst du das dann in Englisch? Oder?
Das ist auf Englisch, ja. Auf Englisch und wird gut übersetzt. Einmal hatten wir einen Tag, da waren alle, die da waren, konnten Englisch verstehen. Das ist dann ohne Übersetzung gelaufen. Hat noch eine Frau, die hier öfters in Deutschland zum Satsang kommt, auch gesagt, sie überlegt sich vielleicht auch mal, sie ist Rumänin. Das wäre natürlich auch toll, wenn ich Deutsch sprechen könnte, weil ich da ein bisschen präziser...
Ah, und sie wird es dann übersetzen?
Ja, mal gucken, ob es passiert.
Du hast gesagt, du bist umgezogen. Ist es irgendwie jetzt wichtig, dass du einen Platz geändert hast? Willst du darüber sprechen oder ist es...
Ja, ich kann darüber sprechen, in meine Partnerschaft. Also wir haben unsere Partnerschaft aufgelöst, Barbie und ich. Und ich bin ja im Januar mit Barbie zusammengezogen in Braunschweig. Und dann stellten wir also fest, das ist irgendwie, es erzeugt zu viel Spannung in unserem Zusammensein. konnten es irgendwie nicht für uns so klären, dass es sich mehr entspannt hat. Und dadurch bin ich wieder ausgezogen. Dann hat sich eine Wohnung ergeben in Wuppertal von einem Freund. Die ist schön und groß und das ging easy ohne irgendwelchen Mietvertrag und vor allen Dingen sofort. Und deswegen ist es jetzt diese Wohnung geworden. Jetzt richte ich mich da langsam ein, wenn ich dann von Gomera zurück bin. Und mal schauen, ob ich mich dann da wohlfühle.
Aber du bist ja auch sowieso sehr viel unterwegs.
Ne? Genau. Deswegen, manche sagen, Mensch, wie machst du das? Du ziehst einfach irgendwo hin, du kennst noch nicht mal irgendwen. Ich kenne aber zum Glück doch auch ein paar Leute, die ich mag, die in Wuppertal oder in der Nähe wohnen. Und die Traumaarbeit, die findet meistens in Köln statt. Also das ist dann auch nicht mehr so lange Reisen. In Berlin hat sich jetzt auch ein bisschen was aufgebaut, was ein bisschen regelmäßiger sein sollte. Das wird jetzt wahrscheinlich dann doch nicht mehr so regelmäßig sein, weil da ist jetzt auf einmal viel mehr Abstand. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich dann so ergibt in Wuppertal.
Und ich glaube, im Februar gehst du nach Portugal, ne?
Ich bin in Portugal, ja.
Also du magst schon die südliche Wärme, ne?
Ich mag die südliche Wärme, ja, das genieße ich auch hier, dass man bis abends im T-Shirt rumsitzen kann. Und ich mag die Sonne, ich mag den blauen Himmel. Ich mag das Meer.
Ja, und für die Menschen ist es schön, die können Urlaub damit verbinden, mit dir zu sein, ne?
Genau.
Gut, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Weiß ich gar nicht. Ich finde ganz viel Freude und Dankbarkeit, weil es ist natürlich auch eine herausfordernde Situation immer für den Organismus, ne? Wenn eine Partnerschaft zum Ende kommt und sein Zuhause wechseln muss. Und das habe ich ja in diesem Jahr das zweite Mal jetzt gemacht. Das sind ja, was ich in der Traumaarbeit auch kennengelernt habe, einschneidende Erlebnisse jedes Mal für den Organismus. Und besonders wenn das mit einer Trennung zu tun hat, von jemandem, den man liebt. Und ich bin so froh, dass ich trotz dieser Herausforderungen immer wieder diese Ressource des Seins erkennen darf. Und wenn meine Aufmerksamkeit dahin kommt, dass es dieses volle Okay gibt, dieses, ja, das, und auch ein Wissen dann auftaucht, es kann gar nicht anders sein, es ist vollkommen okay. Das kam jetzt gerade nochmal so hoch, was mich gerade so sehr gefreut hat, weil auf der Gefühlsebene geht das schon hoch und runter. Und da sind Gefühle von Trauer oder Enttäuschung und so Versagensgefühle und sowas, die da auftauchen. Oder Gedanken von, oh, jetzt muss ich alleine alt werden oder sowas. Und das wird dann ganz schnell gesehen. Das ist nur ein Gedanke. Ich weiß es ja überhaupt nicht. Keine Ahnung. Und im Moment ist es auch so ein Hochgenuss, alleine alt zu werden.
Alleine zu sein.
Ja.
Jung oder alt?
Jung oder alt.
Ja, ja, du machst eigentlich einen sehr glücklichen Eindruck, finde ich.
Ja, das ist auch gerade so. Und das wechselt. Das wechselt, ja. Das ist vielleicht auch eine Botschaft, die ich da gerne mitgeben möchte, weil oft sieht es ja so aus, als wären wir Erleuchteten irgendwie ständig in so einer Glückseligkeit. Also wer das behauptet, das will ich mit Vorsicht betrachten. Es wäre mir fast unheimlich, wenn es tatsächlich so wäre. Sondern es gibt durchaus auch diese Gefühlspalette von hoch und runter. Und gerade deshalb ist es so wichtig, irgendwas zu finden, was stabil ist. Und das ist eben das Sein. Und ich merke, weil ich habe jetzt kürzlich einen Newsletter geschrieben, der dann mal ein bisschen mehr beinhaltet hat als nur meine Termine. Und habe auch über mein Gefühlsleben gesprochen und wie die Situation ist, weil viele kennen mich ja auch zusammen mit Barbie und haben auch unsere gemeinsame Arbeit gemocht und gewertschätzt. Und habe dann mitgeteilt, was passiert und wie die Gefühle sind und habe dann so viele E-Mails bekommen und die Menschen mir gedankt haben, dass ich das so ehrlich mitteile, auch dass es sogar bei mir sowas gibt. Und sage ich, ja klar, gibt es das bei mir. Und das soll auch so sein. Das ist ja wunderbar, Gefühle von Trauer fühlen zu können. Ich muss nicht immer glückselig sein. Es wäre ein Druck, es wäre echt ein Druck für mich, wenn ich immer gut drauf sein müsste. Aber diese Bewusstheit oder die Aufmerksamkeit, die zu dem geht, was ich bin, erzeugt es sofort. Die erzeugt sofort das Gefühl von, ah ja, hier kann ich sein, hier bin ich zu Hause, danke.
Okay, dann danke ich dir fürs Interview.
Ich danke dir auch.